The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 15. November und damit herzlich willkommen zum Pioneer Briefing Podcast, unsere Wochenendausgabe. Was für eine Woche, in der wir bei The Pioneer mal wieder tief in den Maschinenraum dieses Landes hinabgestiegen sind und nach eingehender Analyse leider konstatieren müssen, es droht Systemversagen. Für dieses Fazit braucht man kein Ingenieurstudium. An vielen Stellen reicht schon der gesunde Menschenverstand. An anderen Stellen helfen die Daten, die Faktenlage, dann eben doch. Und damit habe ich mich ganz persönlich in den vergangenen Monaten ja auch intensiv beschäftigt und am vergangenen Mittwoch meine Analyse, mein Buch vorgelegt mit dem Titel Systemversagen, Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation. Bei der offiziellen Präsentation an Bord unseres Medienschiffes, der Pioneer 2, habe ich mir kompetente Hilfe an die Werkbank geholt. Carsten Linnemann war da, seines Zeichens CDU-Generalsekretär. Sein Urteil?
Gabor Steingart ist Tiefseebohrer. Er ist nicht oberflächlich unterwegs. Es ist ein Muss, dieses Buch, für jeden, der die Dimension zumindest ansatzweise verstehen will, vor welchen Herausforderungen Deutschland gerade bestellt ist. Gabor Steingart argumentiert nur mit Fakten. Eine sehr leichte Feder, ich finde auch für Nicht-Ökonomen schnell, leicht lesbar. Es ist eine schonungslose Analyse. In der Dramatik, muss ich auch selbst zugeben, war mir das nicht bewusst, wie Deutschland in den letzten Jahrzehnten an Dynamik verloren hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es keine Komplikation im Verständnis über die Lage gibt. Und es gibt eine Komplikation meines Erachtens in der Politik, gerade in der Bundespolitik, über die Beschreibung der Lage. Und deshalb ist dieses Buch wirklich zentral und sehr wichtig.
Aber was nützt das beste Buch? Die Politik muss ran. Das sieht Linnemann genauso.
Die Ausgangslage ist klar. Man hat Kommissionen eingerichtet. Klar, auf der einen Seite kann man nicht große Reformen innerhalb von wenigen Wochen in einen Koalitionsvertrag schreiben. Auf der anderen Seite, wenn man ehrlich ist, hat man sich dadurch auch Zeit gekauft. Aber du kannst dir nicht als Politik unendlich Zeit laufen. Die Zeit rennt uns davon, das zeigt dieses Buch.
Aber was tun, wenn der Koalitionspartner so tiefe Taschen hat oder bereit ist, uns so tief in die Taschen zu greifen? Ein Gesetzentwurf. Der SPD-Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bullshit-Baas plant eine Festschreibung des Rentenniveaus auch über 2031 hinaus bei 48%. Hier können extreme Mehrkosten entstehen, warnt Linnemann.
Weil Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn wir 127 Milliarden Euro jedes Jahr über den Steuerdeckel in die Rente geben, das sind 350 Millionen am Tag. Das ist, jede Stunde geben wir 15 Millionen Euro Steuergeld in die Rentenkasse. Das geben wir nicht im Ansatz für Bildung, Forschung und so weiter aus, steht auch im Buch. Das zeigt, wie dringend die Reformen erforderlich sind.
Die junge Gruppe im Bundestag, das ist ein Zusammenschluss der Abgeordneten von CDU und CSU, die zum Zeitpunkt der Bundestagswahl jünger als 35 Jahre alt waren. Und die sind der gleichen Meinung. Reformen. Und zwar Reformen jetzt und nicht weiter subventionieren die Rente aus dem Steuertopf. Die junge Gruppe hat 18 Mitglieder und einer davon ist Johannes Volkmann.
Und dieses technische Detail macht einen ganz großen finanziellen Unterschied. Bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts 115 Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten, die die junge Generation tragen muss und die aus unserer Sicht nicht mit der Generationengerechtigkeit vereinbar sind.
Jetzt fragt man sich schon ein wenig, warum haben das die Blitzmerker von der jungen Gruppe gemerkt und nicht der Rest eigentlich von CDU und CSU? Wirkt ja so, als hätte man sich im Kabinett mal wieder von der SPD über den Tisch ziehen lassen. Dazu mein Kollege Robin Alexander in seinem Podcast Machtwechsel.
Die jungen Abgeordneten sagen, wir haben immer wieder davor gewarnt. Wir haben das im CDU-Bundesvorstand thematisiert, wir haben das in der Fraktion thematisiert, wir haben das in der Arbeitsgruppe thematisiert und unsere Leute haben nicht zugehört. Und die glauben, und dafür spricht tatsächlich einiges, dass die CDU- und CSU-Seite im Kabinett gepennt hat.
Jetzt ist das Kind bzw. der Rentenpunkt schon in den Brunnen gefallen, oder? Carsten Linnemann, eigentlich sollte es doch eine Rentenkommission geben, die sich dann ja erst mit der künftigen Ausgestaltung unserer Altersversorgung befassen soll.
Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn es eine Rentenkommission gibt und die Sinn macht, sollte man nicht zu viele Vorfestlegungen treffen. Und wenn man jetzt schon sagt, bis 2040 werden nochmal 100 Milliarden zusätzlich ausgegeben, dann ist das eine Vorfestlegung. Und deswegen habe ich Verständnis für die junge Gruppe und ich bin gespannt, wie das da weitergeht.
Das sind wir alle, zumal ja jetzt am Wochenende im schönen Europapark Rust der Deutschlandtag der Jungen Union stattfindet. Eigentlich kein großes Ding, dieser Deutschlandtag, aber jetzt eben schon. Der Kanzler kommt, der Markus Söder kommt und ein Großteil der jungen Gruppe wird dort ihren Aufstand zelebrieren, tja, und am Ende auch liefern müssen. Das weiß meine Kollegin Carina Mössbauer in unserem Hauptstadt-Podcast, das Briefing, zu berichten. Ziemlich geschlossen sind die Jungen in der Sache.
Jetzt finde ich ganz interessant, dass die da bislang zumindest sehr standhaft scheinen, weil der Druck wird extrem wachsen in den nächsten Tagen. Und wenn man dann so nachfragt, warum, dann kommen oft so Argumente wie, naja, also viele der Mitglieder aus der jungen Gruppe sind relativ frisch im Bundestag. Also die meisten in der ersten Legislaturperiode. Das heißt, die erinnern sich noch sehr gut an ihr Leben vor dem Deutschen Bundestag und wissen auch, dass sie da möglicherweise relativ schnell wieder Anschluss finden und planen jetzt nicht auf Teufel komm raus, sagte einer, eben eine Karriere in der Politik. Damit sind sie auch nicht so erpressbar. Ja? Dieses Drohpotenzial, was es sonst gibt, dann wirst du in der nächsten Legislatur nichts und ansonsten kriegst du vielleicht einen Sprecherposten oder irgendwelche anderen Ämter. Ja? Das zieht bei denen nicht und die sind einfach freier, die sind deswegen konsequenter, entschlossener und wirklich in dem Fall Überzeugungstäter. Und die scheinen bereit, es auch wirklich eskalieren zu lassen, wenn es keine Einsicht auf der anderen Seite gibt.
Wo schon mal keine Bewegung droht, ist bei der SPD. Carina hat in ihrem Podcast dazu auch mit Anke Rehlinger gesprochen, der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin des Saarlandes.
Ich bin mir sicher, alle, die dort im Bundestag sitzen und die Regierungsmehrheit bilden, sind sich ihrer Verantwortung für das ganze Land bewusst, inklusive auch diese 18 jungen Abgeordneten, bei denen es legitim ist, dass sie zunächst einmal auch deutlich machen, dass sie eine andere Meinung haben. Aber wir sind nicht an einem Punkt, wo wir über Alternativen diskutieren. Dafür wissen alle allzu sehr um die Verantwortung, die sie tragen.
Das klingt nicht sehr kompromissbereit. Das Ganze könnte sich tatsächlich noch zu einer Regierungskrise entwickeln, denn die junge Gruppe strahlt innerhalb der Union auf einmal auch auf die Älteren ab, zum Beispiel auf Günther Oettinger, der bei uns im Pioneer Briefing ganz klar Stellung bezog auf die Frage, wie er sich denn eigentlich positioniert.
Ich stehe bei den Jungen, weil ich glaube, dass es eine Frage der Gerechtigkeit ist, wenn man jetzt die Rente für die Rentner und die nächste Rentnergeneration deutlich nach oben anpasst, werden dies die Jungen über ihre Beiträge und Steuern bezahlen müssen. Das halte ich für ungerecht und deswegen hoffe ich, dass man in diesem Rentenreformpaket noch ein, zwei wichtige Veränderungen hinbekommt.
Aber es sind eben nicht mehr nur die Altvorderen, die kein aktives Amt mehr innehaben und daher frank und frei sprechen können. Unsere Chefreporterin Politik, Carina Mössbauer, berichtet, dass sich mittlerweile weitere Bundestagsabgeordnete der jungen Gruppe angeschlossen haben. Intern wird jetzt mit mindestens 35 Nein-Stimmen gerechnet. Tja, und das zeugt davon, dass sich dann doch einige Rechenkünstler in der Fraktion befinden und nicht nur Traumtänzer. Man kann nur das Geld ausgeben, was man erwirtschaftet. Und wenn man plant, mit seinen schönen Rentenplänen weiter das Wolkenkuckucksheim auszubauen, zu tapezieren, dann braucht's mal jemanden, der einen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Wie gut, dass es da den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gibt, kurz die fünf Wirtschaftsweisen. Eine von ihnen ist Frau Professor Veronika Grimm. Und sie hat uns direkt nach der Übergabe dieses Berichtes an den Kanzler mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gesagt, tja, dass man in diesem Jahr mit einem Wachstum von 0,2% rechnen darf. Und dann?
nächstes Jahr ist das Bild auch noch nicht so rosig. Wir haben 0,9 prognostiziert, aber 0,3 Prozentpunkte davon ist ein Kalendereffekt, einfach weil mehrere Feiertage auf ein Wochenende fallen. Jetzt kann man sich daran auch mal überlegen, ist es klug? Es gab ja einen Vorschlag, ich glaube, von der Gewerkschaftsseite, dass man diese Feiertage dann nachholt, wenn sie auf einen Wochenendtag fallen. Ja, also das würde natürlich auch nochmal das Wachstum dämpfen. Man sollte es umgekehrt machen, eher Feiertage abschaffen. Und 0,3 Prozentpunkte von diesen 0,9 Prozent ist ein Übertrag aus dem Vorjahr. Also das Wachstum ist de facto 0,3 Prozent und das ist auch noch sehr mau.
Das ganze Gespräch mit Veronika Grimm, das mein Kollege Christian Schlesiger geführt hat, finden Sie übrigens als Pioneer Briefing Spezial Podcast auf thepioneer.de. Folgen Sie ganz bequem dem Link in den Shownotes. Und dann geht's los. Auf der Pioneer 2 wurde in dieser Woche auch über Wladimir Putin gesprochen. Ist ja klar, wer ist er? Und wenn ja, wie viele? Und hat es ein Versagen der deutschen Russlandpolitik in den letzten Jahrzehnten gegeben? Unbedingt, ja, sagen Georg Maskulo und Katja Gloger. Er, Spiegel-Korrespondent in Washington und Spiegel-Chefredakteur, sie, Sternreporterin und Korrespondentin in Moskau und in Washington. Akribisch zeichnen die beiden nach, wie Russland und Putin von deutschen Politikern lange unterschätzt wurden. Aber es gab früher Anzeichen, und zwar Anzeichen, die ignoriert wurden.
Lassen Sie mich mal mit einer ganz kleinen Zeitreise beginnen. Wir sind Ende der 90er Jahre. Boris Jelzin ist Präsident Russlands. Man sieht schon, das geht irgendwie mit ihm irgendwie nicht weiter. Alt, krank, Alkohol. Und dann sucht er Stück für Stück nach neuen Verbündeten, dann irgendwann auch nach einem Nachfolger. Und schon dieser Boris Jelzin findet diese Leute ausgerechnet im Kreis früherer KGB-Offiziere. Von denen werden viele Ministerpräsidenten, die allermeisten halten sich nicht lange. Aber einer hält durch und wird sogar Präsident. Und das ist Wladimir Putin. Als Wladimir Putin Präsident wird, gibt es auf der einen Seite fast so ein Moment der Erleichterung. Da ist jemand, der ist jung, der ist voller Energie, der liebt Deutschland, der spricht die Sprache. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, lass uns ganz vorsichtig sein. Als wir angefangen haben mit dieser Recherche und dann auch in die Akten eingestiegen sind, sind wir zum Beispiel gestoßen auf eine Notiz, die der erste hochrangige deutsche Diplomat, der überhaupt Wladimir Putin mal zu sehen bekommt, das ist bevor überhaupt Gerhard Schröder mit ihm spricht, was der am Ende dieses Besuches in seinem Notizbuch schreibt. Und er schreibt, harter, kalt entschlossener Operateur, mit dem möchte man nicht befreundet sein.
Ein eindrucksvoller Blick zurück und zugleich eine Mahnung für die Gegenwart. Hier Katja Gloger.
Wenn man so heute über Wladimir Putin spricht, den Kriegsherrn, den absoluten Kriegsherrn, der die Ukraine mit Raketen und Drohnen überzieht, dann hört man öfter die Frage, ja Mensch, aber es gab doch einen anderen Putin. Diesen Putin Anfang der Nullerjahre, den Putin, der als junger Mann Präsident wurde, der Putin, der ein Freund des damaligen Bundeskanzlers Gerd Schröder wurde. Viele in Russland aber waren ähnlich wie Klaus Schariot, so wie es Georg beschrieben hat, waren dann doch auch schon sehr früh in Hab-Acht-Stellung, weil sie sagten, wer aus dem Geheimdienst kommt und wer sich nach wie vor voller Stolz als Tschekist, also als Vertreter dieses allmächtigen Geheimdienstes, der Millionen und Millionen Tote in der Sowjetunion zu verantworten hatte, wer sich nach wie vor stolz so bezeichnet, der bleibt in dieser Tradition des Geheimdienstes. Also bitte seid vorsichtig, diese Warnungen gab es früh.
Das ganze Gespräch, das meine Kollegin Chelsea Speaker mit Katja Gloger und Georg Maskulo geführt hat, und zwar über ihr Buch Das Versagen über Putins Netzwerke, strategische Fehler der deutschen Politik und die Lehren für unsere Zukunft, das finden Sie auf thepioneer.de. Ich würde sagen, Erkenntnisgewinn garantiert. Das war ein spannender Abend, eigentlich fast wie im Krimi. Haben Sie eigentlich einen guten Geschmack? Tja, das kann jeder mit gutem Gewissen mit Ja beantworten. Und natürlich ist Ihre Blumenvase auf dem Küchentisch viel schöner als die Blumenvase des Nachbarn. Weil der hat einen ganz grässlichen Geschmack, weiß ja jeder. Aber fragen Sie doch mal Ihren Nachbarn, was er von Ihrer Blumenvase hält. Geschmäcker sind nun mal verschieden und das ist auch gut so. Und dennoch gibt es Dinge, auf die sich viele Menschen verständigen können, von denen dann man sagt, das ist aber schön. Doch was ist guter Geschmack? Woher kommt das? Das Streben nach Schönheit in Kunst und Kultur. Meine Kollegin Pia von Versebe ist in der aktuellen Folge von unserem Gesellschaftspodcast Der achte Tag genau diesen Fragen nachgegangen. Mit dem Historiker Professor Ulrich Raulf spricht sie auch über das Phänomen, dass man einigen Nationen beispielsweise einen höheren Sinn für das Schöne und das Elegante attestiert als anderen.
Was ist das Entscheidende daran, dass eine Nation Geschmack hat? Oder was war das Entscheidende daran damals?
Frankreich ist natürlich irgendwo vielleicht die Nation in Europa, die am, also neben den Italienern, aber die für ihre Ästhetik und ihr Bemühen um schöne Formen, guten Ausdruck, gute Belle Figure und so weiter berühmt war und gefürchtet war. Aber das haben natürlich die Revolutionäre nicht erfunden, sondern sie haben es ja studiert an der alten herrschenden Klasse, am alten Adel, an der Hofgesellschaft. Die hat das ja schon praktiziert. Und das gehört im Grunde genommen seit dem Mittelalter, gehört das also zum großen Agon, zum großen Konkurrenzspiel der höfischen Gesellschaft. Erst der ritterlichen und dann später der höfischen Gesellschaft, sich gegenseitig nicht nur im Gebrauch der Waffen und in der Schönheit der Pferde und der Mächtigkeit der Burgen zu übertrumpfen, sondern eben auch in der Schönheit, in der Eleganz, im Besitz der schönen Dinge, der Verfügung über die Urteilskraft, das Schöne vom Hässlichen unterscheiden zu können. Das hat der Adel ja schon besessen. Und die Höfe haben einander versucht zu übertreffen im Besitz schöner Dinge.
Ja, ich finde es einfach, und dafür gibt es bestimmt keine Erklärung, oder ich könnte mir vorstellen, dass man zu Kant schauen muss. Warum sind die dicken Burgen nicht genug? Also so, warum das auch immer noch ein Ausdruck des Überlegenen
das ist? Das ist die Frage.
Ja, aber das bringt einem ja so gesagt
ja, das
nicht.
Das ist die Frage, die zentrale Frage. Weshalb ist die Schönheit die am meisten erstrebte Blume? Und warum ist sie das schärfste Schwert?
Auch diesen Podcast finden Sie auf unserer Homepage oder in der Pioneer-App. Und damit jetzt schnell ab in ein unbeschwertes Wochenende voll Schönheit und Eleganz. Wir hören uns an gleicher Stelle schon am Montag wieder. Dann mit den Ergebnissen vom Deutschlandtag der Jungen Union, mit Merz, mit Söder und mit Carina Mössbauer, die sich schon heute und dann auch für morgen im Europapark einquartiert hat, um für uns, für Sie zu berichten. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.